Ja, lieber Samuel und liebe Gemeinde, wir freuen uns wirklich, dass wir heute hier im Gottesdienst gemeinsam sein dürfen, dass wir diesen Tag gemeinsam feiern dürfen, Gott anbeten, sein Wort hören und von dem erzählen, was Gottes Wort in dieser Welt bewirkt und dass auf dieses Wort Verlass ist, wenn wir unterwegs sind. Es hat heute noch die Macht, die es damals hatte. Wenn das Evangelium in Herzen hineinfällt, dann werden Menschen neu, dann entstehen Wunder, dann gibt es Auferstehungen, wie wir es auch gehört haben in der Schriftlesung heute schon. Da geschieht etwas Wunderbares. Und ich möchte zu Beginn einen Vers oder einen Abschnitt lesen aus dem Johannesevangelium, der Kapitel 11, da geht es um die Auferstehung des Lazarus. Ich möchte nicht das ganze Kapitel lesen, sondern nur die Verse 39 bis 45. Ich denke, das Kapitel ist bekannt, eines der bekanntesten Wunder, die Jesus getan hat und sicherlich auch eines der gewaltigsten Wunder, die wir im Neuen Testament lesen. Ich lese ab Vers 39. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Und Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich allezeit erhörst. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Und Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Bis hierher. Das Kapitel 11 im Johannesevangelium gehört zu einem der bekanntesten Texte des Neuen Testamentes. Die Auferweckung des Lazarus ist ein faszinierender Bericht. Es handelt sich um eines der gewaltigsten Wunder Jesu. Hier geschieht etwas, was unsere Vorstellungskraft übersteigt. Es geht um nichts Geringeres als die schöpferische, neuschaffende Macht seines Wortes. Jesu Wort ist nicht nur Information. Jesu Wort ist nicht nur etwas gesprochen, um Menschen etwas beizubringen oder zu lehren. Jesu Wort geschieht. Es ist wie am Anfang, als Jesus, als Gott gesprochen hat, es werde Licht und es ward Licht. Es ist ein Wort, das ein Geschehen, immer wieder neu ein Geschehen in Gang bringt. Dieses wunderbare Schaffen seines Wortes haben wir in der Gemeindearbeit und Gemeindegründungsarbeit in Japan immer und immer wieder neu erlebt. Für mich ist dieser Lazarus auch ein Bild für die Gemeinde als Ganzes, für Gemeindegründung. Auch Gemeinde ist ein Wunder Gottes. Es ist nichts, was Menschen tun können oder tun sollen, sondern es ist er, der Jesus Christus mit seinem Evangelium Menschen ins Leben ruft und Gemeinde ins Entstehen bringt. Gemeinde Jesu ist ein Wunder Gottes. Gemeinde heißt im Griechischen Ekklesia und Ekklesia heißt übersetzt die Herausgerufene. Und so sind wir auch, die in der Gemeinde zusammen sind, herausgerufen aus der Finsternis ins Licht, aus dem Tod ins Leben. Paulus sagt im Epheserbrief den Ephesern ganz deutlich, ihr seid tot in euren Übertretungen und Sünden gewesen und ihr seid auferweckt mit Christus. Ihr seid lebendig geworden durch Jesus Christus. Mit dieser Autorität ruft Jesus hinein, mit diesem Wort, den toten Lazarus heraus aus der Finsternis und Jesu Wort wirkt neues Leben. Ich habe an diesen Text mit unserer Missionsarbeit und mit dieser Gemeinde, die wir immer wieder erlebt haben und verschiedenen Gemeinden, die wir im Großraum Tokio dann angefangen haben, 3 Fragen, die mich bewegen. 3 Fragen, die ich an diesen Text richten möchte, auch in Bezug auf Gemeinde Jesu. Es geht um die Frage nach dem Warum. Warum handelt Jesus so, wie er handelt? Warum ruft er den Lazarus aus dem Tod ins Leben zurück? Warum hat er ihn nicht geheilt, bevor er gestorben ist? Warum hat er dieses Wunder vollbracht? Was steht hinter dieser Tat und hinter dem, was Jesus hier an Lazarus getan hat? Umgekehrt ist es auch die Frage nach dem Warum und dem Ziel, dem Antrieb für die Mission. Warum gehen wir in die Mission? Warum Gemeindegründung heute auch in Japan? Die zweite Frage ist die Frage nach dem Wie. Wie handelt Jesus Christus? Wie entsteht Gemeinde? Wir werden immer wieder gefragt, wenn wir jetzt auch im Großraum Tokio in diesen vergangenen 30 Jahren 3 verschiedene Gemeinden angefangen und gegründet haben, abgegeben haben, von den jungen Missionaren, die auf das Feld kommen, sagt uns eure Methode, eure Strategie, wie seid ihr vorgegangen, was ist eure Methodik? Und wir müssen ihnen dann jedes Mal immer wieder sagen, es gibt keine Theorie, es gibt keine Methodik, es gibt keine Strategie, es gibt nur das Evangelium von Jesus Christus. Jesus wirkt durch sein Wort auch heute noch und nur durch dieses Wort. Es gibt keine andere Kraft, es gibt keine andere Macht, keine Empathie, keine soziale Tat. Nichts, was wir tun können, kann Menschen aus dem Tod ins Leben bringen als allein das Evangelium. Paulus hat es im Römerbrief gesagt, das Evangelium ist eine Kraft, eine Macht. Und er nimmt dieses griechische Wort Dynamis, das wir von Dynamit kennen. Im Grunde genommen ist es ein Dynamit, das Herzen aufsprengt und Herzen neu schafft und Menschen wieder ins Leben zurückbringt. Und die dritte Frage, die mich bewegt, ist die Frage nach dem Was. Was ist die Aufgabe der Jünger bei diesem Wunder? Was haben die Jünger hier für einen Auftrag? Und was ist unser Auftrag in der Mission? Jesus handelt, aber was ist unsere Aufgabe dabei? Warum? Das Ziel und der Antrieb der Mission. Warum hat Jesus dieses Wunder getan? Wir lesen in dem Kapitel 11, in Vers 3, Lazarus wurde krank, es ist Lazarus, den du lieb hast. Er wird darauf angesprochen, Jesus wird bewegt von seiner Liebe zu den Menschen. Aus Liebe kam er in diese Welt, aus Liebe hat er das Leben gelebt, das er gelebt hat, aus Liebe hat er den Vater verlassen, für uns in diese Welt hineinzukommen. Aus Liebe ist er am Kreuz gestorben und aus Liebe ist er auferstanden und lebt heute immer noch unter uns. Es war Liebe und diese Liebe ist bedingungslose Liebe. Diese Liebe sucht nicht das Liebenswürdige im anderen Menschen. Wir können nur lieben, wenn wir etwas Liebenswürdiges vor uns haben. Aber Jesus kann darüber hinaus lieben. Und diese Liebe kann uns alleine zu Menschen führen und in Menschen das Evangelium weitersagen lassen. Wir können ohne diese Liebe Gottes, ohne diese Agape-Liebe, Menschen nicht mit dem Evangelium erreichen. Wir können alles Mögliche tun, sie einladen zu uns nach Hause, wir können mit ihnen reden, wir können verschiedene Dinge mit ihnen unternehmen, aber wir können sie nicht mit dem Wort Gottes erreichen, wenn die Agape-Liebe nicht durch uns hindurchdringt. Und diese Liebe, die Jesus Christus in diese Welt hineingetragen hat, will er in uns hineingeben und will uns mit dieser Liebe erfüllen. Und ohne dass diese Liebe weiterkommt zu den Menschen, wird es keine Veränderung geben. Es war aber auch der Gehorsam seinem Vater gegenüber. Wir lesen in Johannes 5, Vers 19, Johannes 5, Vers 19, sagt Jesus einmal, ich sage euch die Wahrheit. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Das Handeln Jesu war zu jeder Sekunde seines Lebens im Einklang mit dem Willen Gottes. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Auch dieses Wunder, das er getan hat, auch die Auferweckung des Lazarus, ist im Einklang zum Willen des Vaters. Und das war auch immer wieder unser Gebet in der Missionsarbeit. Zeige du deinen Willen für unser Leben. Zeige du deinen Willen für unseren Weg, den wir gehen. Wir wollen nicht eigene Wege gehen. Wir wollen nicht selber entscheiden, an welchem Ort wir Gemeinde gründen, sondern wir wollen geführt durch den Willen Gottes diesen Weg gehen und hineingehen in diese Städte oder Dörfer oder eben in diese Siedlungen um Tokio herum, um das Wort Gottes zu verkündigen. Wo ist Gott schon am Werk? Wo ist er schon vorangegangen? Wo hat er schon seine Gemeinde in diesem Ort, wo wir hineingekommen sind, um dieses Evangelium weiterzusagen? Dass wir immer zum Tun und Handeln diesem Willen Gottes suchen, entsprechen und auch danach gehen. Aber es war noch etwas anderes. Der eigentliche Antrieb, der eigentliche Beweggrund für Jesus, den lesen wir in dem Kapitel 11, Vers 4. Da sagt Jesus, als er das hörte, sprach er, diese Krankheit des Lazarus ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Das ist der eigentliche Beweggrund, um den es hier geht. Das ist das eigentliche Ziel mit diesem Wunder an Lazarus. Es geht hier in diesem Wunder, es geht hier in dieser Geschichte, in dieser Erzählung in Kapitel 11 um die Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes durch dieses Wunder verherrlicht werde. Und wir wissen, was am Ende des Kapitels steht, in Kapitel 11, Vers 53 heißt es, von jenem Tag an beratschlagten sie nun miteinander, um ihn zu töten. Jesus wusste das. Jesus wusste, mit dieser Krankheit des Lazarus, mit dieser Information, dass Lazarus krank geworden ist, dass für ihn jetzt die letzte Strecke begonnen hat. Die letzten Tage seines Lebens, das letzte Ziel, das er im Grunde genommen hier antritt. Es war ein Signal für ihn, für das Kreuz. Er wusste, wenn er Lazarus auferwecken wird, bedeutet das den Tod für ihn. Und so ist es auch heute noch. Er ist gestorben für uns, damit wir leben. Und das ist die größte Verherrlichung, die er im Grunde genommen getan hat. Das ist die Verherrlichung seiner Liebe. Das ist die Verherrlichung seiner Gerechtigkeit. Das ist die Herrlichkeit seiner Macht, die er erwiesen hat am Kreuz, als er für uns gestorben ist und als er die ganze Sünde der Welt getragen hat. Es geht in der Mission nicht um Selbstverwirklichung. Und ich sage das jungen Missionare immer wieder, wenn sie auf das Feld kommen, wenn ihr gekommen seid, um für euch selbst etwas zu verwirklichen, dann könnt ihr nach Hause gehen. Da geschieht nichts, wenn Menschen denken, sie können ihr eigenes Ich verwirklichen in einer Arbeit oder in einer Mission. Es geht um die Herrlichkeit Jesu. Es geht um die Herrlichkeit und die Ehre Gottes in dieser Welt. Wir haben in einer Gemeinde begonnen, in einem Ort, eine Neubausiedlung dort am Rande Tokios. Und eine Familie hat von uns gehört, die schon vor Ort wohnte, die in einer gläubigen Familie, zu einem anderen Verband sind die in der Gemeinde gegangen. Aber sie haben über Umwege gehört, dass wir als Missionare hier an diesem Ort beginnen möchten, eine Gemeinde zu gründen. Sie haben uns aufgesucht, kontaktiert und haben gesagt, bevor wir schon dort hingezogen sind, wenn ihr kommt und dort in diesem Ort Gemeinde gründet, möchten wir mitarbeiten, wir möchten dabei sein bei dieser Gemeindegründung. Wir sind schon und wohnen schon 2-3 Jahre dort an diesem Ort und wir würden gerne, dass hier an diesem Ort auch eine Gemeinde entsteht. Und dann habe ich ihn gefragt, weil ich das öfters auch erlebt habe, dass falsche Motivation im Grunde genommen später ganz große Probleme bringen kann. Warum möchtest du hier an diesem Ort eine Gemeinde? Warum soll hier eine Gemeinde entstehen an diesem Ort? Und man könnte erwarten, dass er sagt, naja, dann muss ich nicht mehr so weit wegfahren, dann habe ich gleich meine Kinder hier am Ort, wo ich in die Gemeinde gehen kann. Aber er hat dann zu mir gesagt, weißt du, hier an diesem Ort gibt es keinen Platz, wo Gott verherrlicht wird. Es gibt keinen Ort, an dem Gott angebetet wird. Und deswegen möchte ich, dass hier eine Gemeinde entsteht. Ein Ort, ein Platz, an dem Gott Anbetung und seine Verherrlichung deutlich wird, wo er offenbar werden darf mit seinem Wort. Und dann haben wir gesagt, dann arbeiten wir zusammen. Wenn es darum geht, wirklich um die Verherrlichung, um die Ehre Jesu und nicht um andere menschlichen Dinge, dann möchten wir zusammenarbeiten. John Stott, einer der großen Missionstheologen, der die Lausanner-Bewegung lange Zeit angeführt hat, hat einmal gesagt, der höchste aller Beweggründe für Mission ist weder der Gehorsam gegenüber dem Missionsbefehl, so wichtig dieser auch sein mag, noch die Liebe zu den Sündern, die von Gott entfremdet und auf dem Weg ins Verderben sind, so stark auch dieser Anreiz sein mag, insbesondere wenn wir an den Zorn Gottes denken, sondern vielmehr der Eifer, der brennende und leidenschaftliche Eifer für die Ehre Jesu Christi. Dieser Eifer für die Ehre Jesu, diese Leidenschaft für die Ehre Jesu, die gibt uns Liebe für die Menschen. Die lässt uns dem Willen Gottes entsprechen. Hinter allem, was wir tun und was wir machen in dieser Welt, im Grunde genommen muss das stehen, dass wir einen Eifer für die Ehre Jesu haben. Und wenn diese Ehre Jesu uns drängt, wenn diese Ehre uns bestimmt, dann wird Christus durch sein Wort immer wieder neu lebendig machen und wird Menschen in seine Nachfolge rufen. George Peters hat es schon vor Jahren gesagt. Wir stehen aber vor der Tatsache, dass wir unsere ganze Missionsarbeit neu überdenken müssen. Nicht das Wohlergehen und die Herrlichkeit des Menschen, nicht das Wachstum und nicht die Expansion der Kirche, sondern die Herrlichkeit Gottes sind das höchste Ziel der Mission, weil sein Sinn und Wesen nun einmal der letzte Grund der Mission sind. Nicht das Wohlergehen der Menschen, obwohl wir natürlich wissen, wenn Menschen zum Glauben kommen, dann geht es ihnen auch besser, zum Teil, aber nicht unbedingt grundsätzlich. Nicht die Expansion der Kirche. Wir gehen nicht einfach nur in diese Welt hinein, damit die Kirche wächst, sondern es ist die Herrlichkeit Gottes, die uns bestimmt und die uns bewegt, weil er mit seiner Herrlichkeit, mit seinem Wesen, mit seinem Sinn im Grunde genommen das Höchste ist. Wie handelt Jesus in dieser Welt? Seine Motivation ist die Verherrlichung seines Namens, des Namens Gottes. Aber wie geschieht das? Wie kommt es dazu, dass Christus, dass Gott verherrlicht wird in dieser Welt? Ich habe vorher schon gesagt, gibt es da irgendwelche Methodik? Gibt es eine Strategie? Und ich habe in der Vorbereitung öfters, als ich noch in der Ausbildung war, dann Bücher gelesen von der Gemeindewachstumsbewegung, von verschiedenen Methoden und Strategien aus Amerika, die dann Gemeindegründen sagen, wie man das tun sollte und machen sollte. Als wir auf das Feld gekommen sind und unsere ersten Schritte gemacht haben, habe ich die Bücher alle zur Seite gelegt. Weil ich gemerkt habe, es gibt nur eine einzige Macht, die Menschen erreicht. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, Menschen zu verändern. Und das ist allein das Gebet und das Evangelium. Es ist nicht Befähigung, es ist nicht Begabung. Bevor ich nach Japan ausgereist bin oder überhaupt in die Bibelschule gegangen bin, hatte ich Mathematik und Physik Leistungskurse gemacht. Ich habe Astrophysik angefangen zu studieren. In meinem Kopf waren keine Sprachen, da waren nur Zahlen. Und als ich dann nach Japan ausgereist bin und es hieß eben, Japanisch ist eine schwierige Sprache, habe ich damals gesagt zu dem Missionsleiter, wie soll das passieren? Ich habe Zahlen im Kopf mit Sprachen. Mein Englischlehrer hat damals eine mündliche Note verteilt am Ende des Schuljahres und dann hat er gesagt, also Thomas Beck, mündliche Note körperlich anwesend. Also das war wirklich auch schon das Höchste. Er war da, aber dann war es auch aus, ne? Und dann hat dieser Missionsleiter zu mir gesagt, weißt du, Gott gibt nicht die Begabten eine Berufung, sondern er gibt den Berufenen die Gaben dazu. Und das war immer wieder das, was uns gehalten hat und was uns immer wieder in die Arbeit hineingestellt hat, wo wir wussten, wir haben einen Ruf, wir haben eine Berufung. Gott hat uns in diese Aufgabe gestellt. Und er ist es, der uns immer wieder im Gebet und durch das Gebet und durch das Ringen vor Gott die Gaben dazu gibt, dass wir Gottes Wort verkündigen können, auch in Japan. Wir sehen hier in diesem Abschnitt, den wir lesen, Jesus betet, bevor er handelt. Jesus steht hier vor diesem Grab des Lazarus und dann lesen wir, dass er sagt, Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ein vertrauensvolles Gebet. Ein Gebet, das keinen Zweifel zulässt. Ein Gebet mit einer unwahrscheinlichen Gewissheit. Er betet nämlich in der Vergangenheit. Ich danke dir, dass du mich erhört hast, obwohl die Auferweckung des Lazarus noch bevorstand. Aber er betet schon in diesem Dankbarkeit darüber, dass Gott sein Gebet erhört hat. Paulus sagt es einmal, bittet Gott stets mit Danken. dass wir im Danken unsere Gebete vorbringen, im Danken unsere Bitten vorbringen. Und wir haben das auch erlebt. Das Gebet war immer das allererste, was wir gemacht haben. Die Familie, mit der wir zusammengekommen sind. Wir haben ein halbes Jahr uns nur getroffen zum Beten, bevor wir überhaupt darüber nachgedacht haben, wie Gemeindearbeit jetzt geschehen soll. Vorbereitet im Gebet, andere dazu eingeladen, ein Gebetsnetzwerk aufgebaut mit 34 oder zum Teil auch 55 Gemeinden im Großraum Tokio, die dafür gebetet haben, dass Gottes Wort weiterwirkt. Und wir haben dort für diesen Ort gebetet: Herr, wir danken dir, dass du deine Gemeinde hier schon hast. Wir danken dir, dass diese Gemeinde hier an diesem Ort, die wir noch nicht sehen, die wir noch nicht kennen, von denen wir noch nichts wissen, aber wir wissen, du hast deine Gemeinde auch an diesem Ort. Und wir dürfen so vertrauensvoll beten, weil wir Verheißungen haben, die Gott uns gegeben hat. Wir dürfen an ihn beten und dann dürfen wir das Evangelium weitergeben. Drei Worte haben ausgereicht, um Lazarus ins Leben zurückzurufen. Lazarus, komm heraus. Jesus ruft mit Namen und dann ruft er aus dem Dunkel ins Licht, aus dem Tod ins Leben. Da kommen schon viele Einwände am Anfang, als es heißt, die sollen den Stein wegheben. Und wir haben das auch immer wieder erlebt, dass Einwände gekommen sind. Wir haben angefangen an einem Ort, an dem hat es 5 Tempel gegeben, 5 buddhistische Tempel. Und manche haben dort gesagt, wie wollt ihr hier irgendetwas tun? Da kommt euch Verwesungsgeruch entgegen. Da ist nichts mehr, da kann man nichts mehr machen. Da kann man das Wort Gottes nicht mehr verkündigen, um irgendetwas zu erreichen. Und hier, Jesus wirkt trotzdem durch sein Wort. Als ich nach Japan ausgereist bin, haben auch Freunde und Bekannte von mir gesagt, was willst du in Japan? Das ist das Grab der Missionare. Geh doch dorthin, wo Menschen wirklich auch empfänglich sind für das Evangelium. Und trotzdem ruft Jesus in diese Zeit und in diese Ortschaften hinein und er gibt uns einen Auftrag. Hier noch ein Zitat von John Piper aus dem Buch Welt bewegen, das er geschrieben hat. Gottes Ziel, nämlich seine Verherrlichung, wird nicht erreicht ohne die vollmächtige Verkündigung seines Evangeliums. Und diese vollmächtige Verkündigung des Evangeliums wird es aber nicht geben, ohne das anhaltende, ernste und glaubensvolle Gebet seiner Leute. Gottes Ziel ist es, seine Verherrlichung in dieser Welt. Wie kommt diese Verherrlichung in diese Welt? Nicht ohne die Verkündigung des Evangeliums. Doch wie geschieht die Verkündigung des Evangeliums? Sie wird getragen vom Gebet. Und nur, wenn sie getragen wird durchs Gebet, dann wird sie auch in Vollmacht Menschen erreichen. Was ist unsere Aufgabe in der Mission? Was ist unsere Aufgabe hier? Was ist unsere Aufgabe in der Gemeinde? Jesus gibt seinen Jüngern 2 Aufgaben. Der eine Auftrag heißt, hebt den Stein weg. Jesus steht vor diesem Grab und er gibt seinen Jüngern diesen Auftrag, sie sollen diesen Stein hinwegnehmen. Und dieser Stein war groß genug, denke ich, dass es nicht alleine einer tun konnte, sondern dass sie da mal auch mehrere Leute gebraucht haben. Missionsarbeit ist immer Partnerschaft, ist immer Zusammenarbeit. Von der Heimatgemeinde, die betet und von denen, die gehen. Und von denen, die gehen auch, die wieder beten und andere anleiten. Missionsarbeit ist nie Einzelaktion eines Einzelnen, sondern ist immer auch Gemeinschaftsarbeit. Ihr hebt den Stein weg. Für mich ist das so ein bisschen die Übersetzung dafür. Macht einen Weg frei für mein Wort. Lasst mein Wort hineindringen in die Dunkelheit. Hebt die Steine weg, die vor den Herzen der Menschen sind, die Vorurteile, die Missverständnisse, die Hindernisse. All das, was Menschen daran hindert, das Evangelium zu hören, hebt diese Steine hinweg. Auch wenn Einwände kommen und wenn manche sagen, es gibt keine Möglichkeit oder keine Hoffnung mehr, da geht es nicht mehr weiter, da gibt es nicht irgendetwas, was zu erreichen ist, da kommt schon Verwesungsgeruch entgegen, trotzdem hebt die Steine hinweg. Nehmt sie weg, damit mein Wort hineindringen kann, damit mein Evangelium in diese Dunkelheit hineinkommen kann, in diese Todesnacht hineinkommen kann, damit es wirken kann. Wir, das ist unsere Aufgabe hier in dieser Welt, sollen die Steine hinwegheben, dass das Evangelium gehört wird. Wir können Menschen nicht zum Glauben rufen. Wir können Menschen nicht das Leben hineingeben. Das kann nur Jesus. Das kann nur sein Wort, das kann nur das Evangelium. Aber wir können die Steine hinwegräumen, dass das Evangelium gehört wird, damit Menschen es auch vernehmen können. Und dann gibt Jesus noch einen zweiten Auftrag. Nachdem Lazarus herausgekommen ist aus dem Grab, dann spricht er zu ihnen, ihr bindet ihn los und lasst ihn gehen. Der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Lazarus war im neuen Leben. In Lazarus war Leben. Und trotzdem war er noch eingehüllt in diese Grabtücher. Und trotzdem war sein Gesicht noch mit diesem Schweißtuch verhangen. Und wir erleben das in der Missionsarbeit auch immer wieder. Menschen, die das Evangelium empfangen, die vom Evangelium verändert werden, die wissen, dass sich etwas verändert hat. Aber sie wissen oft noch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ihre alte Religion, ihre alte Rituale, ihre alte Kultur, alles, was sie bisher gelebt haben, sind wie Grabtücher, die sie immer noch festhalten. Sind wie Schweißtücher, die ihnen die Sicht verblenden für Jesus. Jesus sagt nicht, bindet die Leute an euch, nehmt sie an euren Arm oder nehmt sie irgendwie an die Hand und begleitet sie, sondern er sagt hier an dieser Stelle, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Gehen wohin? Jesus nach. Dass Menschen Jesus sehen können, dafür sind wir auch in dieser Welt. Dass Menschen Jesus nachfolgen können, dass wir sie lehren im Evangelium, im Wort Gottes. Dass sie weiterhin auch Jesus Christus erkennen und ihn sehen können. Das ist unsere Aufgabe. Jesus hat es so gesagt, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Dieses lehrt sie alles halten, das ist für mich so dieses Bild, nehmt die Grabtücher weg, nehmt die Schweißtücher weg, die sie immer noch binden, die sie festhalten, die ihnen keine Freiheit geben wollen. Sie haben neues Leben in Christus, sie haben eine neue Existenz, lasst sie diese Existenz leben, lasst diese Kraft in ihnen wirklich zum Vorschein kommen, lasst es Realität werden, was in Christus in dieser Welt hineingegeben ist und nimmt diese Binden, die sie immer noch halten und diese Schweißtücher, die ihnen den Blick verblenden für Jesus hinweg. Lehrt sie das Evangelium, dass sie froh werden, dass sie frei werden, dass sie Jesus Christus selber mit eigenen Augen erkennen können und ihm nachfolgen. Ja, und das ist unsere Aufgabe seit 32 Jahren. Wir wohnen hier und leben hier im Großraum Tokio. Tokio, eine Stadt mit 37 Millionen Menschen. Das ist ein Drittel der Gesamtbevölkerung, wohnt in einer Stadt in Japan. Die Bevölkerung Japans schrumpft jedes Jahr. Im letzten Jahr 2023 sind wieder 700.000 weniger Japaner geboren. Also 1.500.000 sind gestorben, 800.000 sind geboren. Also es sind im Grunde genommen 700.000 weniger Japaner im letzten Jahr gewesen. Und trotzdem wächst diese Stadt jedes Jahr aufs Neue. Und zwar um 30.000 Menschen. 30.000 Menschen, die neu in diese Stadt hineinziehen. Da wird ständig gebaut an den Rändern oder nach oben. Diese Stadt ist ständig am Pulsieren, man kann jedes Jahr wieder neu beginnen, eine Gemeinde zu gründen. 30.000 Menschen, die neu hinzukommen und das Evangelium zum Teil noch nie gehört haben. 80% der Landfläche in Japan ist unzugänglich, zum Teil Natur, unberührt. Vulkangestein, Gebirge kann nicht genutzt werden, weder für die Landwirtschaft noch für Städteanbau. Deswegen konzentriert sich alles auf die Küstenebene und deswegen sind auch die Menschen in diesen Ballungszentren zusammen. In Japan gibt es 90% der Bevölkerung, die sich dem Shintoismus, dem Shinto-Glauben zugehörig fühlen. Shinto, Shin heißt Götze und To heißt Weg, das sind der Weg der Götter. Es gibt im Shinto 8 Millionen Gottheiten, 8 Millionen Götzen. Und diese 8 Millionen Götter, die haben eine übergeordnete Gottheit, so wie das eben der Shinto-Mythos, der das beschrieben hat, das ist die Sonne. Die Sonne wird als Amaterasu Omikami im Japanischen als oberste Gottheit verehrt. Und es ist für den Japaner die größte Erfahrung seines Lebens, einmal auf dem höchsten Berg, dem Fujisan, einmal dort oben die Sonne zu begrüßen, die aufgehende Sonne als seine Gottheit zu begrüßen und zu verehren. Und Japaner pilgern auf diesen Berg und früh morgens dann die aufgehende Sonne dort oben anbetend zu begrüßen. Der japanische Kaiser ist der hohe Priester im Shintoismus und er wird als Gottheit verehrt im Japanischen. Er gilt als der Sohn der Sonnengöttin. Also das Kaiserhaus ist sozusagen der erste Nachkomme der Sonnengöttin und aus diesem ist dann das japanische Volk entstanden. Shinto-Philosophen sagen, wir sind das Land der Sonne und von uns geht das Licht in die Welt. Wir wissen, wo das Licht herkommt. Wir wissen, wer das Licht ist. Wir wissen, wer das Licht ist und wir dürfen hier auch in Japan deutlich machen, über der Sonne steht noch jemand anders. Ein Licht, das wir als das Licht Gottes bezeichnen, in Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Shinto, da geht es nur um Diesseitiges. Im Shinto gibt es kein Jenseits. Im Shinto gibt es nur dieses Leben auf dieser Erde. Da gibt es nur eben Erfolg oder Gesundheit, Suche nach irgendwie Angstvermeidung, von den Geistern verschont zu bleiben. All die Rituale, die im Shinto durchgeführt werden, geht alles nur über das diesseitige Leben. 85% sind Buddhisten und man merkt schon, das passt nicht zusammen. 90% plus 85 gibt eben keine 100, sondern sind mehr. Das heißt, die Japaner sind synkretistisch, die gehören beiden Religionen an. Der Buddhismus, der hat eine Jenseitsvorstellung. Der Shintoismus nicht. Und deswegen, als der Buddhismus nach Japan kam, 700 nach Christus, hat er diese Jenseitsvorstellung den Menschen weitergegeben. Und deswegen ist es heute so, dass die Japaner zum Buddhisten gehen, wenn sie eine Beerdigung haben, und zum Shintoisten gehen, wenn sie eine Hochzeit haben. Die Diesseitigkeit wird beim Shinto, Kinder werden geboren, Hochzeiten werden geschlossen beim Shinto-Priester und alles, was mit dem Tod zu tun hat und mit dem Ewigen oder mit dem Jenseits zu tun hat, das ist im Grunde genommen so im Buddhismus zu finden für den Japaner. Und weniger als 1% sind Christen. Unsere Aufgabe, unsere Leidenschaft, unsere Berufung ist die Gemeindegründung. Wir haben hier 1996 angefangen in der Gemeindegründung in Kamisakunobe, in Kawasaki, ein Vorort von Tokio, gehört zu Tokio dazu, ist mit Tokio im Grunde genommen verbaut. Und das linke Haus oben, das ist das Wohnhaus gewesen, das wir übernommen haben von einem Missionar, der hier schon vor uns angefangen hatte. Und er hatte so 18 Leute zusammen und mit diesen 18 Leuten haben wir dann das Haus abgerissen und haben ein Gemeindehaus zusammengebaut und haben dann dort mit dieser Missionsarbeit und dieser Verkündigungsarbeit begonnen. Wir sind vor den Schulen gegangen, wir haben Kinder eingeladen, wir haben sie zu verschiedenen Veranstaltungen eingeladen, wir haben sie in diese Aufgabe hineingebracht, wir haben Steine aus dem Weg geräumt, damit Menschen das Evangelium hören, die es noch nie gehört haben, damit Gottes Wort in die Dunkelheit hineindringen kann, immer und immer wieder neue Menschen mit dem Evangelium konfrontiert. Und nach ist diese Gemeinde entstanden, dieses linke Bild zeigt jetzt diese Gemeinde bei unserem Abschied. Wir haben einen japanischen Gemeindeleiter berufen, der eine Ausbildung gemacht hat. Der Mann im weißen Hemd und blaue Krawatte, der hier vorne sitzt, hat die Gemeinde dann übernommen. Und 15 Jahre später kam ich dann wieder dort zu einer Jubiläumsveranstaltung in die Gemeinde. Ich war öfters auch mal dort. Und wir sind dankbar und froh, dass die Gemeinde weiter wächst, die Kinder groß geworden sind, geheiratet haben, zum Teil auch ihre eigenen Kinder wieder in der Gemeinde sind. Und wir danken, dass diese Gemeinde weiterhin auch Menschen erreicht mit dem Evangelium, dass sie Steine aus dem Weg räumen und das Evangelium weiterbringen und Menschen einladen, dass sie Gottes Wort hören. Wir sind weitergezogen 2005 nach Minamino, Hachioji in Tokio, eine Neubausiedlung, völlig aus dem Boden gestampft, da war vorher kein einziges Haus gestanden, wurden 30.000 Menschen angesiedelt an dieser Siedlung. Als wir kamen, waren es 18.000, die hier gewohnt haben. Und der Gemeindeverband und verschiedene Leute haben gesagt, hier ist der Ruf für euch. Hier müsst ihr jetzt anfangen, hier müsst ihr beginnen, bevor diese Stadt völlig ausgebaut und die Bauplätze alle vergeben sind. Wir müssen jetzt in diese Stadt, um das Evangelium dort zu verkündigen. Wir haben ein Haus gemietet. Wir haben vorher erzählt, wir haben eine Familie gefunden, die vor Ort schon gläubig gewesen ist und die uns auch begleiten wollte. Aber wir wussten nicht, wie wir die Leute erreichen. Wir kannten niemanden vor Ort, außer diese Familie. Wie erreichen wir die Leute? Wie kommen wir zu Kontakten? Wie kriegen wir Möglichkeiten, andere anzusprechen, in unsere Gemeinde einzuladen? Wir wollten mit einem Hauskreis beginnen, mit einer Hauskirche und dort eben mit dem Markus-Evangelium Menschen einladen, das Wort Gottes zu lesen. Wir haben gebetet mit dieser Familie, wir haben gebetet mit vielen anderen. Herr, zeig uns Wege, zeig uns Möglichkeiten. Gib du uns eine Möglichkeit, das Wort Gottes weiterzugeben. Eines Tages kam dieser Herr Suzuki an unsere Haustür. Er hat die Milch hier direkt verkauft. Und wir hatten dann bei ihm kurz so ein bisschen Gespräch miteinander. Seine Milch war zu teuer, die konnten wir nicht kaufen. Haben dann gesagt, nee, wir kaufen es lieber im Supermarkt. Dann hat er gefragt, was macht ihr hier als Ausländer? Ihr habt hier ein Haus gemietet, für 2 Jahre Mietvertrag gehabt. Was wollt ihr hier anfangen? Seid ihr irgendwelche so Professoren einer Universität oder was macht ihr hier? Und wir haben gesagt, wir möchten hier eine evangelische Gemeinde gründen. Wir sind hier als Missionare. Wir möchten Gottes Wort verkündigen. Wir möchten einen Hauskreis anfangen. Und dann steht dieser Mann und sagt, lobet Gott, Halleluja. Ich habe für 5 Jahre für diese Gemeinde, für diesen Ort gebetet. Ich bin unterwegs schon seit es diese Häuser gibt und seit diese Siedlung gibt und bin mit meiner Milch ständig unterwegs zu verstellen. Ich kenne schon viele Menschen, die Probleme haben, Schwierigkeiten haben, die Not haben, die nach dem Evangelium suchen, die es wollen. Ich habe schon manchen am Eingang mit ihnen gebetet und gefragt, ob ich mit ihnen beten darf zu dem Gott der Bibel. Und sie haben mir das auch zugesagt. Ich kann euch einladen, die Leute. Ich kann sie vorbeibringen. Ich kenne es schon seit einer geraumen Zeit. Und er hat dann unseren Hauskreis mehr oder weniger gefüllt mit Leuten. Und diese Leute sind dann in den Hauskreis gekommen, sind nach und nach zum Glauben gekommen, haben Jesus Christus gefunden. Wir haben einen Gottesdienst angefangen. Aus dieser kleinen Gruppe ist dann irgendwann dann doch eine größere geworden. Wir haben mit unseren Kindern im Park gespielt und haben unseren Kindern Kinderstunden im Park gemacht und haben dort eingeladen, andere eingeladen, hinzugekommen, die sich dann zu uns gesetzt haben, mit uns Kontakt aufgenommen haben. Wir fallen ja auf, unsere Kinder ja auch in Japan. Und dadurch haben wir Möglichkeiten gehabt, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und sie auch einzuladen. Wir haben dann mit einem Unterstützerkreis ein Haus gekauft, ein großes Haus gekauft, unten drin eine Wohnung, oben drin haben wir die Wände herausgerissen. In Japan ziemlich einfach, wird ja nicht gemauert wegen den Erdbeben, sind ja nur Rigipsplatten, einmal dagegen gerannt ist die Wand dann auch draußen und haben dort oben einen Saal gebaut und eingebaut und dort trifft sich jetzt die Gemeinde und kommt zusammen. Nach 5 Jahren durften wir diese Gemeinde einem Japaner übergeben, einem japanischen Gemeindeleiter, der die Gemeinde übernommen hat. Hier an diesem Neubauort, an diesem Neubausiedlung, wo so viele entfremdete Leute waren, wo sie einsam zum Teil waren, wo sie keinen Kontakt zueinander haben, haben sie sich zusammengefunden, sind zusammengekommen. Auch dieser Milchmann hat viele Leute dann in unsere Gemeinde dann immer wieder eingeladen. Und wir waren dankbar, dass Gott hier sein Werk getan hat und dass diese Gemeinde jetzt auch besteht und ein Japaner diese Gemeinde übernommen hat. 2011 sind wir wieder weitergezogen. Wir haben eine andere Gemeinde dann, eine Siedlung gefunden, in der es keine Gemeinde gab. Über 30.000 Menschen, aber keinen Zugang zum Wort Gottes. Wir haben hier wieder ein Haus gemietet. Wiederum hat sich jemand gefunden, der schon in der Nähe wohnt, eine Familie mit 2 erwachsenen Kindern. Dann kam noch aus der Nachbargemeinde ein älteres Ehepaar und haben gesagt, wir möchten euch unterstützen. Wir haben gebetet miteinander, wir haben uns zusammengesetzt, um Gott zu bitten, Wege zu zeigen. Und dann haben wir angefangen, wieder in unserem Haus mit einem Hauskreis, haben dort wieder das Markus-Evangelium mit den Leuten gelesen und es kamen immer wieder neue hinzu. Diese Frau hinten, die auf dem Sofa sitzt mit ihrem Mann, ist eine Koreanerin, die 25 Jahre in Japan verheiratet ist. Und ihre Familie ist in Korea in der Zeit zum Glauben gekommen und hat sie immer wieder gebeten, geh in eine Gemeinde, geh in eine Kirche, lass dir das Wort Gottes sagen. Aber sie hat gesagt, ich habe keine in meiner Nähe, wir sind Sozialhilfeempfänger, ich kann auch nirgends hingehen. Und dann haben die in Korea im Internet gesucht und haben dann gesucht, ob es irgendwo in der Nähe eine Gemeinde gibt und hat dann festgestellt, dass wir 14 Tage vorher oder 3 Wochen vorher angefangen haben, dort auch uns auf der Homepage dann zu präsentieren. Und sie hat gesagt, haben ihr gesagt, 10 Minuten von dir zu Hause gibt es eine Gemeinde, du kannst dorthin gehen. Und sie ist gekommen, hat ihr Mann mitgebracht, es waren die Ersten, die getauft wurden, die zu Jesus gefunden haben. Über sie kamen andere dann wieder und andere Frauen, die zum Glauben gefunden haben und Jesus Christus angenommen haben. Wo Gottes Wort in die Nacht hineingesprochen hat, man könnte hier für jeden Einzelnen wirklich erzählen, aus welcher Finsternis, aus welcher Dunkelheit manche gekommen sind und Jesus gefunden haben. Die Zeit reicht uns dazu nicht aus. Wir haben wieder hier Kinderveranstaltungen durchgeführt, Kinder eingeladen fürs Evangelium an. Wir haben Freizeiten durchgeführt mit den Familien, dass sie Gottes Wort hören. Steine aus dem Wege zu räumen, damit auch die ungläubigen Männer zum Teil eben das Wort Gottes hören können. Hier haben wir dann auch wieder mit Darlehen vom Gemeindeverband in Japan eine alte Werkstatt gekauft, eine Autowerkstatt, diese Autowerkstatt auch wieder umgebaut zu einem Gotteshaus. Hier sieht man, wir haben Konzerte durchgeführt, wo wir Menschen einladen, wo gläubige Leute gespielt haben und dann auch Leute aus Japan, die die Klassik mögen, eingeladen und Gottes Wort weitergegeben. Herr Yanagimura, es ist der letzte, den ich letztes Jahr getauft habe, bevor wir dann die Gemeinde abgegeben haben an unseren Nachfolger. Dieser Mann, seine Frau ist vor 40 Jahren zum Glauben gekommen, sind umgezogen hin und her. Irgendwann kam sie dann in unsere Gemeinde, als wir dort begonnen haben. Und ihr Mann hat aber kein Interesse daran gezeigt. Er kam nicht in die Gemeinde und er wollte auch nichts davon wissen. Er ist krank geworden und musste ins Krankenhaus, wurde operiert. Seine Operation ist gut verlaufen. Die Gemeinde hat immer für ihn gebetet. Seine Frau hat die Gebetsanliegen weitergegeben. Und dann hat sie gesagt, als er wieder zurückgekommen ist, du musst einmal in die Gemeinde und musst ein Dankeschön sagen. Du musst einfach den Leuten auch Danke sagen. Die haben für dich gebetet die ganze Zeit über und du bist jetzt wieder gesund geworden. Geh doch einmal. Und dann hat er gesagt, also, aber nur einmal, nur einmal. Und dann ist er gekommen, die Menschen haben ihn gekannt durch das Gebet, das wir gebetet haben für ihn. Sie haben ihn aufgenommen, mit hineingenommen, sie haben ihn mit großer Liebe empfangen. Sie haben das Wort Gottes ihm weitergegeben, haben die Lieder gesungen, haben die Predigt gehört. Er ist am Ausgang dann gestanden und hat zu mir gesagt, darf ich nächste Woche wiederkommen? Und so ist er dann jeden Sonntag gekommen, 3 Jahre lang. Dann hat er gesagt, ich möchte die Taufe empfangen. Frühjahr dieses Jahres ist er wieder erkrankt, schwer erkrankt. Er hat eine Lungenentzündung bekommen und ist dann dieser Lungenentzündung dann tatsächlich heimgegangen. Und wir haben noch, bevor wir die Gemeinde verlassen haben, seine Beerdigung hier gemeinsam gefeiert. Die Familie ist gekommen, seine Frau. Die Kinder sind nicht im Glauben. Seine Frau hat noch etwas gesagt und als sie dann fertig war, kam der Sohn und ging auch nach vorne an den Sarg seines Vaters. Und er hat gesagt, ich möchte an die Gemeinde noch ein Wort wenden. Er hat gesagt, mein Vater hat sich in diesen 3 Jahren so verändert, wie ich ihn nie erlebt habe. Diese 3 Jahre waren 3 Jahre, wie wir als Kinder ihn nie gekannt haben. Es war ein völlig anderer Mensch. Er hat sich um uns gekümmert, er hat nach uns gefragt, er hat Fröhlichkeit ausgestrahlt. Er hat eine ganz neue Energie in sich verspürt. Ich war dabei, als er gestorben ist im Krankenhaus. Er lag da mit fröhlichem Herzen, mit offenen Händen ist er in den Himmel gegangen. So habe ich meinen Vater nie gekannt. Hier ist etwas geschehen, was meine Vorstellungskraft übersteigt. Christus hat Menschen aus dem Tod ins Leben gerufen. Und das hat auch dieser junge Sohn erfahren. Die Gemeinde ist jetzt abgegeben an einen Japaner. Er hat sie jetzt übernommen. Diese junge Familie hat die Gemeindeleitung jetzt übernommen. Und wir haben sie in diesem Frühjahr jetzt dann verlassen, haben die Gemeinde dann abgegeben. Und er macht jetzt die Gemeindearbeit weiter. Wir haben erlebt, was es heißt, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Nicht auf den Fels Petrus, sondern auf das Bekenntnis, das Jesus abgelegt hat. Dieses Bekenntnis in Jesus Christus, darauf baut Jesus heute noch seine Gemeinde. Und er will bauen. Er will seine Gemeinde bauen. Nicht wir sollen unsere Gemeinde bauen, sondern er will seine Gemeinde bauen. Und diese Gemeinde wird die Pforten der Hölle nicht überwältigen. Wir haben erfahren und erlebt, was es heißt, was Dietrich Bonhoeffer hier geschrieben hat über diesen Vers. Aber nicht wir sollen bauen, sondern er will bauen. Kein Mensch baut die Kirche, sondern Christus allein. Wer die Kirche bauen will, ist gewiss schon am Werk der Zerstörung, denn er wird einen Götzentempel bauen, ohne es zu wollen und zu wissen. Wir sollen bekennen, er baut. Wir sollen verkündigen, er baut. Wir sollen zu ihm beten, er baut. Ganz kurz zum Abschluss, wir haben ein Freizeitheim, für das ich zuständig bin. Wir haben das kurz auch weitergegeben hier. Ich habe die Geschäftsführung für dieses Heim, 6.000 Übernachtungen pro Jahr. Wir haben 4 Angestellte. Dieses Heim braucht immer wieder auch Spender und Hilfe, damit dieses Heim weitergeführt werden kann, das wir hier führen. Es kommen viele junge Leute hier zu den Freizeiten, die wir durchführen. Wir führen etliche Freizeiten das Jahr über durch. Auch junge Leute werden hier zur Bekehrung gerufen, werden zum Nachfolge gerufen. Hier entstehen auch christliche Ehen. Und wir sind so dankbar, dass wir dieses Freizeitheim haben. Sind auch dankbar, dass wir es auch weiterhin betreiben können. Und wir sind froh, wenn es auch weiterhin geschieht. Unsere Kinder haben in Japan ihre Schule abgeschlossen. Sie sind auf eine deutsche Schule gegangen, aber eben auch mit großem japanischen Einfluss dort in dieser deutschen Schule. Sie sind jetzt nach Deutschland zurückgekommen und deswegen sind wir hier in Deutschland, dass unsere Kinder hier in Deutschland sich zurechtfühlen und zurechtfinden, dass sie ihren Weg finden, dass sie einen Beruf finden, dass sie eine Ausbildung finden. Und wenn sie dann hier angekommen sind, können wir dann eventuell nächstes Jahr wieder gehen. Wir danken für alle Gebete und danken auch für das, was wir immer wieder erlebt haben, dass durch das Gebet hier in der Heimat Gott sein Werk tut, auch dort draußen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Lieber Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Du hast ein Wort, ein wunderbares Wort, ein mächtiges Wort. Ein Wort, das hineindringt in den Tod, in die Finsternis, in das Versagen, in Schuld, in Sucht. Du hast ein Wort, das herausruft, das uns herausstellt, das uns ins Leben bringt, ins Licht bringt, in die Freiheit führt. Wir danken dir, Herr, dass dieses Wort auch heute noch verkündigt werden darf, dass wir diesem Wort trauen und vertrauen dürfen und dass du uns gebrauchen möchtest, dieses Wort weiterzugeben. Wir danken dir, Herr, dass du uns gebrauchen möchtest, Steine aus dem Weg zu räumen, damit Menschen mit diesem Wort konfrontiert werden. Und wenn sie zum Leben finden, zum Licht kommen, wenn sie in Freiheit leben wollen, dass du uns auch gebrauchen möchtest, ihnen dieses Evangelium deutlich zu machen und klar zu machen, damit sie dich sehen, damit sie dir nachfolgen, damit sie deine Kinder werden und bleiben in Ewigkeit. Amen.